Der Tag in Berlin und Brandenburg. Norbert Hansen, herzlich willkommen. Schon seit Jahrzehnten gibt es die Idee für eine sogenannte Kindergrundsicherung und jetzt soll sie umgesetzt werden. Bundesfamilienministerin Paus.
Ich kann dir heute verkünden, die neue Kindergrundsicherung kommt.
Ab 2025 soll es dann soweit sein, dann sollen das Kindergeld und bisher unterschiedliche soziale Leistungen in der Kindergrundsicherung zusammengefasst werden. RBB-Reporter Kai Winterhagen hat Reaktionen aus Berlin und Brandenburg zusammengetragen.
Die Bundesregierung hat sich in Sachen Kindergrundsicherung geeinigt und damit das jüngste Streitthema der Ampelkoalition beigelegt. Berlins Arbeits- und Sozialsenatorin Chansel Kisil-Tepe zeigte sich am Montagvormittag zunächst erleichtert.
Es ist ein Durchbruch aus meiner Sicht. Es ist gut, dass wir eine Kindergrundsicherung haben werden. Es ist beschämend für ein reiches Land wie Deutschland, eine Kinderarmut zu haben, die jedes fünfte Kind betrifft in Deutschland.
Aber das Volumen der Kindergrundsicherung sei nicht umfänglich genug. Und schuld daran sei die FDP, hieß es später von Kisil-Tepe. Bundesfinanzminister Lindner und Familienministerin Paus sprachen dagegen von einem guten Kompromiss, den man in konstruktiven Gesprächen gefunden habe. Paus' Parteikollegin und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Brandenburger Landtag, Petra Buttke, sieht das etwas anders.
Ich bin sehr froh, dass es kommt. Ich glaube, es wird auch einfacher für die betroffenen Familien werden. Aber es ist natürlich nach wie vor viel zu wenig Geld, was bei den Familien am Ende ankommt. Und das gerade jetzt in Zeiten der Inflation, wo alles viel, viel teurer geworden ist.
Für das Jahr 2025 sollen sich die Kosten auf 2,4 Milliarden Euro belaufen. Ursprünglich hatte Paus einmal 12 Milliarden Euro veranschlagt. Und so soll die Grundsicherung aussehen. Auf das Kindergeld, das in Zukunft Garantiebetrag heißt, kommt ein Zusatzbetrag. Der ist davon abhängig, wie viel die Eltern verdienen. Und hier werden verschiedene soziale Leistungen zusammengefasst, wie der Kinderzuschlag oder zum Beispiel die Kinderwohnkostenpauschale. Laut Ulrike Kostka vereinfacht das die Situation von Familien deutlich. Sie ist Direktorin des Caritasverbands für das Erzbistum Berlin.
Sie werden nicht mehr so viele Anträge stellen müssen, sondern die Dinge fließen in der Kindergrundsicherung zusammen. Das ist schon mal einfacher dann mit den Ämtern. Und das andere, Mittel werden auch erhöht. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, aber natürlich auch nur der erste Schritt.
Als zweiten Schritt brauche es laut Kostka Anpassungen in der Bildungspolitik, um auch Kindern aus ärmeren Familien bessere Bildungschancen zu bieten. Jan Redmann ist Fraktionsvorsitzender der CDU im Brandenburger Landtag und er hätte das Geld am liebsten von vornherein in die Bildung investiert.
Ich hätte mir gewünscht, dass man dieses Geld gezielter ausgibt für die Förderung von Kindern, da wo sie Defizite haben. Also zum Beispiel, um Förderunterricht zu bezahlen, um ihnen zu ermöglichen, vielleicht auch eine Reise, ein Praktikum, solche Sachen zu machen, sich in Vereinen zu engagieren. Das sind ganz wichtige Punkte.
Unzufrieden mit dem neuen Gesetzesvorschlag gibt sich am Montag auch der Paritätische Wohlfahrtsverband. Enttäuschend und vage sei die Einigung, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung. Echte Verbesserungen würden sich für die Leistungsbezieher nicht ergeben. Stattdessen müssten die Regelsätze angehoben werden.
Soweit Karl Winterhagen, Reporter RBB 24. Das neue Schuljahr hat begonnen in Berlin und Brandenburg mit einer Rekordzahl an Schülern, rund 14.000 mehr als im vergangenen Jahr. Das steht aber im Gegensatz zum Lehrermangel. Doch diese Probleme bleiben jetzt hier einmal außen vor. Es geht auch anders. In Berlin-Hakenfelde hat eine ganz neue Grundschule eröffnet. RBB 24 Inforadio-Reporter Markus Streim war dabei.
Guten Morgen, wir gewöhnen uns an die ganzen neuen Gesichter. Das wird toll.
Guten Morgen.
Mit Zuckertüte für jedes Kind, so begrüßt Schulleiterin Konstanze Rosengart die neuen Besucher. In dem dreistöckigen Neubau mit ganz viel Licht und Holz und jeder Menge technischer Spielereien ist perspektivisch Platz für fast 600 Kinder. Am Anfang werden nur gut 400 unterrichtet.
Es ist wirklich fast schon Prunk und Protz, was wir hier haben. Und wir haben die Chance, hier so einen richtigen pädagogischen Traum heute loszutreten.
18 neue Klassen wurden gebildet mit Schülerinnen und Schülern aus umliegenden Schulen, aber auch aus den vielen Familien der Zugezogenen. Das gemeinsame Ziel an der Schule, die noch keinen Namen hat, inklusiv arbeiten mit allen. Wer körperliche Beeinträchtigungen, Lernschwächen oder soziale Defizite hat, soll gleiche Chancen bekommen.
Was wir hier einfach machen, ganz idealistisch, ist, wir bilden die Gesellschaft ab. Wir haben eben eine Gesellschaft, die sich genau aus all diesen unterschiedlichen Menschen zusammensetzt. Und jetzt holen wir sie endlich alle zusammen in diese Grundschule. Wir wollen niemanden ausschließen, die einfach durch bauliche Strukturen bei anderen Schulen auf natürliche Art und Weise schon ausgeschlossen werden, obwohl das pädagogisch eventuell gar nicht gewollt ist.
Dafür ist alles barrierefrei. Es gibt behindertengerechte Ruhe- und Waschräume, später auch mal eine hausinterne Logopädie und Ergotherapie, überall Fußbodenheizung, Belüftungsanlage, automatische Lichtschalter und Türen und eine riesige Sporthalle, die keine Wünsche offen lässt. Die ersten Schüler heute kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.
Die Türen gehen zum Beispiel auf, wenn man so einen Knopf drückt oder ist alles neu. Und die Klassenzimmer sind auch sehr toll. Also vierte, fünfte und sechste, wir sind alle in einer Klasse. Es macht sehr Spaß, habe auch neue Freunde gefunden. Ich habe eine Lehrerin, die ist sehr nett. Also ich hoffe, es geht weiter so.
Eine Schule für alle, für dich und für mich. Eine Schule für alle, hier kannst du sein, wie du bist.
Sogar die Schulhymne schon einstudiert und das alles in der ersten gemeinsamen Stunde. 27 Lehrkräfte und noch mal so viele Pädagogen und Hilfskräfte gibt es. Für den Anfang sollte das reichen, meint die Schulleiterin. Für perfekt inklusive Pädagogik aber sei das noch zu wenig.
Markus Streim war das von der neuen Schule. Plötzlich und unerwartet, das trifft auch hier zu, liegt allerdings schon 10 Jahre zurück. Dietmar Woidke, SPD, schipperte in Norwegen auf einem Kreuzfahrtschiff umher. Da bekam er den Anruf, er solle Ministerpräsident von Brandenburg werden. Matthias Platzek trat damals zurück aus gesundheitlichen Gründen. Vor 10 Jahren begann Woidke dann als Landesvater. Thorsten Südow, RBB 24 Landespolitik, blickt zurück.
Mitten in der ersten Amtszeit der rot-roten Regierungskoalition in Brandenburg übernahm Dietmar Woidke genau vor 10 Jahren mit der Wahl durch den Landtag das Ministerpräsidentenamt von Matthias Platzek. Der war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Die Vereidigungsformel im inzwischen abgebrannten Plenarsaal markiert den Anfang für Woidke im Ministerpräsidentenamt. Nach 10 Jahren Arbeit in diesem Spitzenamt benennt der Lausitzer heute den massiven Ausbau von Wind- und Solarenergie, neue Industrieansiedlungen wie Tesla, weniger Arbeitslose und den mit der Bundesregierung ausverhandelten Strukturwandel in der Kohleregion Lausitz als Erfolge.
Mein Ziel war, als ich in die Politik gegangen bin, dass wir wirtschaftlich vor allen Dingen vorankommen. Und wenn ich dieses Ziel heute nehme zu dem, was ich vor 10 Jahren vorgefunden habe, als ich Ministerpräsident geworden bin, dann haben wir dieses Ziel auf jeden Fall erreicht. Wir sind hier in einer großen Dynamik drin, eine gute Wirtschaftsentwicklung.
Woidke regierte in den vergangenen 10 Jahren mit wechselnden Koalitionspartnern. 6 Jahre war der Linke Christian Görke, Woidkes Stellvertreter und Finanzminister. Mit dem verlässlichen Woidke habe Rot-Rot unter anderem die Ausgaben im Bildungsbereich gesteigert, sagt Görke.
Wir haben Pro und Contra abgewogen, manchmal auch im Dissens auseinandergegangen, aber dann immer wieder zusammengefunden und dann die Entscheidung getroffen. Wir haben nach der Bankenkrise und auch mit den Herausforderungen der Flüchtlingskrise dieses Land nach vorn gebracht.
Seit dem Wechsel zur rot-schwarz-grünen Koalition im Herbst 2019 sei Woidke jedoch Führungsstärke vor allem bei sozialen Fragen abhanden gekommen, urteilt sein Ex-Kabinettskollege Görke. Einer, mit dem Woidke jetzt noch gemeinsam regiert und gegen den er bei der Landtagswahl im September des nächsten Jahres vermutlich antreten wird, ist der CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende Jan Redmann. Der Wittstocker sagt, Woidke müsse mehr führen.
Ein Ministerpräsident muss natürlich auch anstecken, also muss diese Zuversicht auch übertragen können auf die Brandenburgerinnen und auf die Brandenburger. Und das ist etwas, was jetzt in der zurückliegenden Zeit deutlich schwieriger gelungen ist bei Dietmar Woidke.
Dietmar Woidke sucht das Gespräch mit den Brandenburgern bei öffentlichen Foren, bei Unternehmensbesuchen oder einfach mal auf dem Marktplatz. Woidke weiß auch, dass die AfD laut Umfragen in der Wählergunst in Brandenburg immer weiter wächst und der SPD den Rang abzulaufen droht.
Man muss sich fragen, was haben wir, auch wir ganz persönlich, falsch gemacht in den letzten Monaten und Jahren und wie können wir besser die Menschen erreichen? Da hilft doch nicht, darüber zu jammern, sondern es hilft nur anpacken und auf die Menschen zugehen, mit den Menschen reden und sie für die Demokratie wieder begeistern, wenn sie denn Zweifel an dieser Regierungsform haben.
Dietmar Woidke sagt nach 10 Jahren im Ministerpräsidentenamt, er sei bereit, in einem Jahr wieder als SPD-Landtagswahlspitzenkandidat anzutreten.
Soweit Thorsten Südow. Und jetzt geht es um uns selbst, um den RBB-Staatsvertrag. Seit mehreren Jahren verhandeln die Berliner Senatskanzlei und die Brandenburger Staatskanzlei um eine Erneuerung. Aber seit Ausbruch der RBB-Krise hat diese Novellierung einen anderen Schwung bekommen. Jetzt ist der neue Entwurf fertig und soll in die Landesparlamente gehen. Angela Ulrich, RBB24 Landespolitik, erzählt, was drinsteht.
Künftig soll eine RBB-Intendantin oder ein Intendant nicht mehr verdienen als Minister oder Senatorin in Berlin und Brandenburg. Heißt konkret ein Grundgehalt von rund 180.000 Euro im Jahr. Im Staatsvertrag ist dazu zu lesen, dass das Intendantengehalt angelehnt sein soll an die Beamtenbesoldung der Gruppe B11. Die letzten beiden RBB-Intendantinnen haben deutlich mehr verdient. Patricia Schlesinger über 300.000 Euro plus Bonuszahlungen, Katrin Fernau etwas weniger und keine Boni mehr. Außerdem soll die Senderspitze des RBB besser kontrolliert werden. Eine Sonnenkönigin in der Intendanz wird es beim RBB nicht mehr geben, sagt der Chef der Brandenburger Staatskanzlei Benjamin Grimm. Die Geschäftsleitung des RBB soll zudem verschlankt werden. Neben der Intendantin oder dem Intendanten soll die Leitungsspitze nur noch aus 2 Direktorenposten bestehen. Zusätzlich soll es ein neues Regionalbüro in Brandenburg an der Havel geben. Der Entwurf des neuen RBB-Staatsvertrags wird nun an die Parlamente beider Bundesländer versandt. Im kommenden Februar könnte er in Kraft treten.
Soweit Angela Ulrich und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.